Oktober 1537. Die Flaggen wehen in der Morgensonne. Die Glocken läuten. Es ist ein Tag des Triumphs. Denn Jane Seymour, dritte Gemahlin Heinrichs des Achten, hat ihn geboren. Den lang ersehnten Thronfolger, den einzigen legitimen Sohn des Königs, Edward Tudor. Die Nachricht wird durch öffentliche Ausrufer und Freudenfeuer im ganzen Reich verbreitet. In London läuten die Kirchenglocken, es werden Dankesgottesdienste abgehalten, Almosen verteilt und Gefangene freigelassen. 3 Tage nach der Geburt wird Edward in einer prachtvollen nächtlichen Zeremonie in Hampton Court getauft. Ein Symbol für die Erfüllung von Heinrichs großem Ziel. Einen legitimen, männlichen Erben. Doch hinter den dicken Mauern des königlichen Tracks von Hampton Court Palace in Surrey, etwa 20 Kilometer südwestlich von London, bahnt sich ein Drama an. Die Zimmermädchen huschen mit gesenkten Köpfen über die Flure, Gelehrte und Quacksalber geben sich den Türknopf in die Hand. Jane Seymour liegt blass und fiebrig in ihrem Himmelbett. Die Wöchnerin ist still geworden, fast durchsichtig. Der König meidet ihre Kammer. Der Geruch des Krankenzimmers, süßlich, schwer, ist ihm zuwider. Die Ärzte sprechen von einem hitzigen Wochenbett, von einer inneren Unordnung, von gestauten Säften. Manche schweigen, denn sie wissen wenig und was sie tun, hilft nicht. Am 12. Tag nach der Geburt stirbt Jane Seymour mit nur 29 Jahren. Der König ordnet ein Staatsbegräbnis an. Sie wird als wahre Königin betrauert, als einzige seiner Ehefrauen mit einem Grab in der königlichen Kapelle von Windsor. Aber anderswo, in einem ganz anderen Teil der Welt, oder vielleicht sogar nur wenige Straßen entfernt von Windsor, stirbt an diesem Tag eine andere Frau. Auch sie hat gerade geboren. Auch sie hat gefiebert. Auch bei ihr beginnt das Sterben mit Frösteln, dann mit Hitze, dann mit Stille. Kein Arzt ist bei ihr. Allenfalls eine Hebamme, vielleicht ein Lehrling, aber wahrscheinlich liegt sie ganz allein in einer Hinterkammer auf einem Lager aus dreckigen Decken. Niemand ruft die Glocken, kein Hofstaat eilt herbei, kein Leichnam wird einbalsamiert. Ihr Name ist nicht überliefert. Ihr Kind vielleicht auch nicht. Sie wird vergraben, vielleicht ein Massengrab, vielleicht in einem Erdhügel hinter der Kirche, wahrscheinlich irgendwo, wo es niemanden kümmert. Sie ist eine von Tausenden, die in diesem Jahrhundert nach der Geburt sterben. Nicht an Schwäche, nicht an göttlichem Willen, sondern an etwas, das niemand erkennt. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Fast 300 Jahre liegen zwischen dem Tod der Königin in Hampton Court und der Geburt eines Kindes, dessen Lebensweg bald durch eben jenes stille Leiden geprägt sein soll, das man bis dahin nur mit hilflosem Kopfschütteln begleitet hat. 3 Jahrhunderte, in denen Europa Krieg führte, Königreiche zerfielen, das Denken sich wandelte. Und doch blieb manches, was den Alltag der Menschen bestimmte, erschreckend konstant. Wien ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Metropole im Umbruch. Die napoleonischen Kriege haben Europa verwüstet. Königreiche verschoben, Gesellschaften erschüttert. Napoleon selbst ist besiegt. Und seine Gegner haben sich ausgerechnet in Wien versammelt, um die alte Ordnung wiederherzustellen. 1814/15 tagt in der Stadt ein gigantisches diplomatisches Treffen. Der Wiener Kongress. Könige, Fürsten, Gesandte und ihre Gefolge aus ganz Europa füllen monatelang die Ballsäle, Theater und Paläste. Offiziell geht es um Grenzen und Verträge, inoffiziell um Macht und Einfluss. Gastgeber ist das österreichische Kaisertum, das sich als Garant der Stabilität versteht. Nach dem Kongress übernimmt ein Mann das Ruder. Clemens Wenzel von Metternich, Außenminister und bald Staatskanzler. Er wird zur Schlüsselfigur der Restauration, einer Epoche, in der man alles Neue, alles Aufrührerische, alles Revolutionäre fürchtet. Metternich lässt Zeitungen zensieren, Universitäten überwachen, liberale Bewegungen unterdrücken. Österreich soll ruhig bleiben, egal zu welchem Preis. In diesem Klima lebt Wien zwischen Glanz und Kontrolle. Die Stadt ist reich an Kultur, voller Musik, Kunst und höfischem Prunk. Aber politisch stocksteif, konservativ, durchreguliert. Wer jung ist und etwas verändern will, beißt sich an der Ordnung des Systems die Zähne aus. Genau in diese Gemengelage wird 1818 ein Kind geboren. Ignaz Philipp heißt das fünfte von 8 Kindern einer wohlhabenden bürgerlichen Kaufmannsfamilie in der Stadt Ofen, 220 Kilometer östlich von Wien und dort, wo heutzutage Budapest liegt. Sein Vater Josef betreibt dort eine gut gehende Seiden- und Tuchhandlung. Seine Mutter Theresa stammt ebenfalls aus einer Kaufmannsfamilie. Der Junge wächst in einem katholischen, streng geführten Haushalt auf. Zu Hause wird Deutsch gesprochen, wie in vielen Haushalten des Budapester Bürgertums deutscher Abstammung. Später lernt Ignaz auch Ungarisch, Latein und etwas Französisch. Die Familie ist wirtschaftlich abgesichert und Bildung gehört zum Selbstverständnis. Das Familienhaus liegt in einem gemischten Viertel aus deutschen, ungarischen und südslawischen Familien. Die Donau ist nicht weit, der Burgberg ragt über die Dächer. Händler, Fuhrleute, Priester und kleine Beamte prägen das Straßenbild. Wer hier lebt, ist nicht adlig, aber angesehen, bürgerlich, strebsam, gläubig. Ignaz wird zunächst zu Hause unterrichtet. Später besucht er das katholische Gymnasium in Ofen. Die Schule folgt dem habsburgischen Lehrplan. Religion, Latein, Griechisch, Mathematik, Philosophie. Die Prüfungen sind streng, die Lehrer autoritär. Er gilt als stiller, kluger Schüler. Nicht besonders auffällig, aber gründlich. Noch weiß niemand, dass dieser Junge, geboren in einer schmalen Gasse unterhalb der Burg von Ofen, einmal zu den bekanntesten, aber auch tragischsten Gestalten der Medizingeschichte zählen wird. Aber bevor man eine Figur der Medizingeschichte werden kann, muss man natürlich erst einmal Medizin studieren. Das hat Ignaz aber gar nicht vor. Er will Rechtswissenschaften studieren und so verlässt er im Alter von 19 Jahren seine Heimatstadt und schreibt sich 1837 an der Wiener Universität ein. Und jetzt passiert etwas, was auch heute noch so vielen Jurastudenten widerfährt. Die Paragraphen fesseln ihn nicht. Schon bald kehrt er zurück, überlegt neu, zögert. Erst ein Jahr später beginnt er ein Studium der Medizin. Zunächst in der Stadt Pest, dann in Wien. Die Stadt selbst ist quirlig, kosmopolitisch, aber eng. Die Straßen schmal, die Häuser gedrängt, das Wasser in Brunnen oder von Wasserträgern verteilt. Ein Kanalisationssystem existiert nur in Ansätzen. Fäkalien werden in Kübeln gesammelt und nachts von den sogenannten Luderknechten mit großen Schöpfkellen aus den Kübeln eingesammelt und abtransportiert. Man kann getrost sagen, es stinkt. Und zwar gewaltig. In den Sommermonaten beißend süß, in den Wintermonaten dumpf und feucht. Im Zentrum residiert der Hof, barock und prunkvoll. Die Kaffeehäuser blühen, Theater und Oper sind im Gespräch der gebildeten Schichten allgegenwärtig. Doch unterhalb dieser Welt der Konzerte und Salons herrschen Armut, Krankheit und Überbevölkerung. Typhus, Ruhr und Tuberkulose sind allgegenwärtig. Die Medizin steckt in einem Dämmerzustand. Blutegel, Aderlass und Quecksilberpräparate sind nach wie vor gängige Therapien. Ärzte genießen Ansehen, aber oft mehr durch Haltung als durch Heilerfolg. In den Spitälern, darunter das große allgemeine Krankenhaus, werden Kranke aus allen Gesellschaftsschichten versorgt. Die Zustände sind bedrückend. Betten stehen dicht an dicht. Es riecht nach Wunden, Ausdünstungen, Tod. Instrumente werden mehrfach verwendet. Weiße Kittel gelten eher als Statussymbol, denn als Schutz. Operationen finden ohne Narkose statt. Die erste Äthernarkose wird erst 1846 in den USA erfolgreich eingesetzt. In dieses Umfeld gerät der junge Mann aus Ofen. Nach Abschluss seines Grundstudiums der Philosophie kann er sich endlich dem Fach Medizin widmen. Die Universität ist alt, ehrwürdig und überfüllt. Er ist einer von etwa 600 Medizinstudenten. Wer hier studiert, braucht Geduld, Disziplin und gute Schuhe. Denn gelehrt wird nicht nur im Hörsaal, sondern vor allem im Gehen. Von der Anatomie zur Klinik, von der Visite zur Vorlesung, vom Obduktionssaal zum Abtritt. Die Fächer heißen Botanik, Chemie, Pathologie, gerichtliche Medizin. Später Chirurgie, Geburtshilfe, innere Medizin. Latein flackert noch durch die Prüfungen, aber Deutsch ist längst Unterrichtssprache. Lehrbücher sind teuer, gute Notizen Gold wert. Manche Studenten behalten sie für sich, andere verkaufen sie an Jüngere, leben davon. Ignaz ist klug, zurückhaltend, manchmal eigensinnig. Seine Neugier gilt nicht der Theorie, sondern der Beobachtung. Er interessiert sich für das, was sich am Krankenbett zeigt, für das, was sich mit eigenen Augen erfassen lässt. Er promoviert, absolviert die vorgeschriebenen Kurse, besucht Vorlesungen, nimmt an Sektionen teil. Seine Noten sind solide, sein Auftreten unspektakulär. Er ist etwa 28 Jahre alt, als er 1846 erstmals eine offizielle Stelle im Wiener Allgemeinen Krankenhaus erhält, als Assistent an der ersten Gebärklinik. Noch kennt ihn niemand. Noch ist er einer von vielen jungen Ärzten, die hoffen, in der großen Stadt Fuß zu fassen. Die Atmosphäre in Wien ist geprägt von Hierarchien und Hofetikette, aber auch von einer Wissenschaft, die unter der neueren Generation von Professoren langsam beginnt, systematischer zu arbeiten. So seziert Professor Rokitansky zum Beispiel Tausende von Leichen, um Krankheitsbilder zu ordnen. Professor Skoda findet den Zusammenhang zwischen Klopfschall und Lungenbefunden. Dennoch ist die damalige Wissenschaft erst am Beginn der statistischen Evidenz und stützt sich nach wie vor im Wesentlichen auf Empirie, also Erfahrungswerte. Solche Überlegungen gehören jedoch nicht zu Ignaz' Alltag. Er ist gefangen zwischen Arbeit und noch mehr Arbeit. Wir waren natürlich nicht dabei, aber vieles lässt sich rekonstruieren. Aus Dienstplänen, Stationsberichten, Protokollen und aus dem, was Zeitzeugen später festhielten. Und so darf man wohl sagen, ein typischer Arbeitstag des jungen Arztes in der Gebärklinik könnte so ausgesehen haben. Der Morgen beginnt früh. Noch vor Sonnenaufgang hallen Schritte durch die langen Gänge des allgemeinen Krankenhauses. In der Luft liegt eine Mischung aus kaltem Stein, abgestandener Luft und einem Hauch von Essigwasser. Ignaz, gerade Mitte 20, zieht den Arbeitskittel über. Grobes Leinen, fleckig, oft getragen. Das Stethoskop trägt er noch nicht um den Hals, dafür eine saubere Schürze, zumindest zu Beginn des Tages. Zuerst geht er zur Pathologie. Dort warten diejenigen, die es nicht geschafft haben. Es sind viele. Er führt aus, was verlangt wird, Obduktionen, routiniert und mit Aufmerksamkeit. Er öffnet, betrachtet, notiert. Verweilt mit der Neugier des jungen Arztes, der noch alles verstehen will. Danach, vielleicht mit einem leicht säuerlichen Geruch an den Fingern, den man bald nicht mehr wahrnimmt, geht er hinüber in die Gebärstation. Dort liegen die Frauen. Manche stöhnen, andere schreien, viele schweigen. Viele sind arm. Dienstmägde, Ehefrauen von Handwerkern, junge Mädchen vom Land. Sie liegen in langen Reihen, oft zu zweit in einem Bett. Die Zimmer sind überbelegt, die Luft schwer, warm, durchtränkt vom Geruch nach Blut, Schweiß und etwas anderem, das man nicht benennt. Es gibt Fenster, aber sie sind selten geöffnet. Ignaz geht von einer zur nächsten, tastet Bäuche ab, überprüft die Lage des Kindes, kontrolliert die Muttermünder, misst den Puls, blickt in Gesichter. Mit Ernst, mit Konzentration. Zwischen den Betten reibt er sich die Hände an einem Handtuch, das den ganzen Tag an einem Haken hängt. Einmal ist es feucht, einmal trocken, oft fleckig. Dann weiter, die nächste. Es ist Routine. Immer wieder dieselben Bewegungen. Ein prüfender Blick, ein kurzes Gespräch, ein Tasten außerhalb und innerhalb eines Frauenkörpers, ein Eintrag in das Stationsbuch. Zwischendurch Geburten, lange und zäh oder plötzlich und laut. Die Ärzte wischen sich den Schweiß von der Stirn und ziehen Kinder aus schreienden Frauen. Mittags ein kurzes Brot, ein Schluck Wasser. Vielleicht ein Gespräch mit einem Kollegen im Vorraum. Dann zurück auf Station. Mehr Frauen, mehr Bäuche, mehr Entscheidungen. Am Abend Berichte, Listen, Überweisungen. Vielleicht noch eine Visite, vielleicht ein Obduktionsprotokoll. Die Beine schwer, der Kittel nicht mehr sauber, die Augen müde. Dann nach Hause oder direkt in den Schlafsaal. Und am nächsten Morgen wieder von vorn. Visiten, Freude und Tod. Und der Tod kommt zu oft. Er kommt mit Fieber, Bauchschmerzen, Erschöpfung und Gestank. Die Krankheit hat einen Namen. Kindbettfieber. Zunächst stört sich niemand daran. Es ist eben so. Frauen sterben im Kindbett. Das gehört zum Risiko, sagen die einen. Es ist der Wille Gottes, sagen die anderen. So ist noch in einem naturheilkundlichen Lehrbuch von 1896, also 50 Jahre später, von bereits im Körper der Frau vorhandenen Fremdstoffen die Rede, die durch den Geburtsvorgang zu gären beginnen. Wie das genau gehen soll, darüber schweigt sich der Autor aus. Doch Ignaz reichen die teils noch aus dem Mittelalter stammenden Erklärungen nicht. Er beginnt zu zählen, er stellt Listen und Tabellen, er vergleicht. Und was er da entdeckt, ist seltsam. Nein, es ist verstörend. Im allgemeinen Krankenhaus gibt es zwei Geburtsabteilungen. Die erste Klinik, dort, wo die Medizinstudenten üben, und die zweite Klinik, die den Hebammenschülerinnen vorbehalten ist. Zwei Abteilungen in einem Krankenhaus. In der ersten Klinik stirbt jede 10. Frau. In der zweiten, der Hebammen, viel weniger. Vielleicht jede 20. oder jede 30. Ignaz runzelt die Stirn, fragt sich, wie kann das sein? Es ist der Anfang einer Spurensuche. Er denkt über alles nach. Die Luft? Vielleicht ist die erste Klinik schlechter belüftet. Er geht die Räume ab, zählt Fenster, öffnet Türen. Keine Erklärung. Vielleicht die Lage der Stationen. Doch sie liegen im selben Trakt. Vielleicht sind es die Geräusche, die Gebete, die Angst? Er spricht mit Patientinnen. Man munkelt, manche Frauen würden betteln, in die zweite Klinik aufgenommen zu werden. Die armen Gebärenden wissen offenbar mehr als die Herren Professoren. Sie merken, wo man stirbt und wo man vielleicht entkommt. Manche ziehen auch eine Geburt auf der Straße derjenigen in der Klinik vor. Und eines kann man sagen, die Frauen, die die Geburtsstation nicht erreichen können oder wollen, überleben häufiger. Ignaz protokolliert, prüft, sammelt Zahlen und findet keine Antwort. Bis ein Kollege stirbt. Es ist Frühjahr 1847. Ignaz ist 28 Jahre alt, als ihn die Nachricht trifft. Jakob Koletschka, ein angesehener Pathologe und sein Freund, ist tot. Eine Bagatelle ist es gewesen. Ein Medizinstudent hat ihn während einer Obduktion versehentlich mit dem Skalpell am Finger verletzt. Doch dann die Symptome. Fieber, Bauchschmerzen, Atemnot. Schließlich Kreislaufversagen. Er stirbt innerhalb weniger Tage. Ignaz ist erschüttert und er liest aufmerksam den Bericht über Koletschkas Obduktion. Die Befunde kommen ihm seltsam vertraut vor. Sie gleichen denen der toten Wöchnerinnen, fast Wort für Wort. Ein Gedanke formt sich, zögerlich, beunruhigend. Könnte es sein, dass dasselbe Prinzip auch bei den Frauen gilt? Dass nicht Dämonen, nicht schlechte Luft, nicht göttlicher Wille sie dahin rafft, sondern etwas Übertragbares. Etwas, das durch den Schnitt in Koletschkas Finger gelangte und durch die Hand der Ärzte in den Körper der Frauen? Die Hypothese ist radikal und doch passt sie zu dem, was Ignaz seit Monaten beobachtet. Die Medizinstudenten beginnen ihren Tag oft im Seziersaal. Dort lernen sie Anatomie an Leichen. Anschließend gehen sie direkt zur Visite, ohne sich umzuziehen, ohne sich die Hände zu waschen. Er selbst hat es so getan. Immer wieder. Es ist normal. Doch nun denkt er anders. Er vermutet, dass bei der Arbeit mit Leichen unsichtbare Partikel, wie er sie nennt, an den Händen zurückbleiben. Diese werden bei der Untersuchung der Gebärenden übertragen, insbesondere bei inneren Tastuntersuchungen, und führen dort zu den Entzündungen, dem Fieber, dem Tod. Ignaz handelt. Im Mai 1847 ordnet er an, dass alle Medizinstudenten und Ärzte ihre Hände mit Chlorkalklösung waschen müssen, bevor sie eine Wöchnerin untersuchen. Eine scharfe, beißende Flüssigkeit, unangenehm, aber gründlicher als Seife. Es ist ein einfacher Schritt. Keine neue Apparatur, kein revolutionäres Medikament. Nur eine Schüssel mit einer Lösung. Doch die Folgen sind dramatisch. Die Sterblichkeit sinkt von 18% im April auf 2,2% im Juni und 1,2% im Juli. Dann im Oktober 0. Kein einziger Todesfall durch Kindbettfieber. Ignaz notiert, zählt, prüft und sieht sich bestätigt. Doch der Durchbruch bringt keinen Applaus, kein Schulterklopfen, keine Ehrung. Denn er kann nicht erklären, warum es wirkt. Die Keimtheorie ist noch nicht geboren. Pasteur und Lister arbeiten noch im Verborgenen ihrer Zeit. Es gibt kein Bakterium, kein Erreger, keine wissenschaftliche Sprache für das, was da passiert. Und was man nicht benennen kann, das gilt nicht. Ignaz steht mit seiner Erkenntnis alleine da. Und das wird Folgen haben. Diagnoseinfo. 180 Jahre später können wir das, was der junge Arzt damals nur unscharf vermuten konnte, benennen und beweisen. Das Kindbettfieber ist eine Infektion im Wochenbett, also in den Tagen und Wochen nach einer Geburt oder Fehlgeburt. Das Gefährliche daran ist, dass der abgelöste Mutterkuchen, die Plazenta, nach der Geburt eine große innere Wunde an der Gebärmutterwand hinterlässt, etwa so groß wie ein Handteller. Diese Fläche ist äußerst empfindlich und besonders anfällig für Keime. Gelangen Bakterien dorthin, etwa durch unreine Hände oder Instrumente, können sie sich rasch ausbreiten. Die häufigsten Erreger sind Streptokokken der Gruppe A oder B, seltener Staphylokokken oder Darmbakterien. Sie dringen über die Scheide oder Geburtswunden in die Gebärmutter ein, von dort aus oft in die Blutbahn. Es droht eine Sepsis, also eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Typische Symptome sind hohes Fieber, Bauchschmerzen, übel riechender Wochenfluss, Schüttelfrost, Kreislaufversagen. Heute ist Kindbettfieber selten, dank konsequenter Hygiene, Antibiotika und medizinischer Überwachung. Damals aber war es eine der häufigsten Todesursachen junger Mütter. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gern auch auf Amazon vorbei. Dort findet ihr mein Buch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Und falls ihr es gelesen habt, eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. All dieses ist für den jungen Arzt in Wien mehr eine verschwommene Vision als evidenzbasiertes Wissen. Er ahnt nicht, dass sein Nachname Semmelweis später einmal in jedem Lehrbuch der Gynäkologie oder Geburtshilfe stehen wird. Und er kann nicht einschätzen, wie vielen Frauen er mit seinen Überlegungen das Leben retten wird. Doch noch ist er jung, ein Assistenzarzt ohne Professorentitel. Und das System, gegen das er sich wendet, ist alt, autoritär und voller Standesdünkel. Semmelweis bleibt zunächst in Wien. Bis 1849 arbeitet er an der ersten geburtshilflichen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses. Er schreibt keine große Veröffentlichung, hält keine Vorträge auf internationalen Kongressen. Ein Fehler, wie sich später herausstellen soll. Vieles geschieht im kleinen Kreis, in Besprechungen, unter Kollegen. Es gibt Diskussionen und Ablehnung. Denn das, was Semmelweis behauptet, klingt wie eine Anklage. Ärzte, die mit Händen, die eben noch in Leichengruben, Frauen untersuchen und dadurch Leben zerstören? Das ist nicht nur eine medizinische Hypothese, es ist ein moralischer Angriff. Man wehrt sich. Sachlich, polemisch, persönlich. Seine Vorgesetzten, darunter Klinikdirektor Johann Klein, folgen ihm zunächst zögerlich, doch nicht überzeugt. Als Semmelweis eine feste Anstellung einfordert, wird ihm diese verweigert. Offiziell aus Verwaltungsgründen, inoffiziell, weil seine Ideen unerwünscht sind. Ein junger, zwar promovierter Assistent soll nicht das Fundament ärztlicher Autorität in Frage stellen. Auch außerhalb Wiens stößt Semmelweis auf Widerstand. Er schreibt Briefe, diskutiert, bittet Kollegen um Unterstützung. Doch er ist kein Rhetoriker, kein Diplomat in eigener Sache. Sein Ton wird schärfer. Er spricht von Ignoranz, von tödlicher Arroganz, von Mördern in weißen Kitteln. Und das will niemand hören. Es ist eine Kombination aus vielem, was ihn scheitern lässt. Seine mangelnde rhetorische Geschicklichkeit, seine späte, unstrukturierte Veröffentlichung, seine Weigerung, eine umfassende Theorie zu liefern und die Tatsache, dass er recht hat und dass das niemand zugeben will. Denn wer ihm zustimmt, muss bekennen, über Jahre hinweg Frauen getötet zu haben. In bester Absicht, aber mit schmutzigen Händen. Das ist zu viel verlangt. Sein Konzept, Händewaschen mit Chlorkalk, ist einfach. Zu einfach. Es braucht keine Apparatur, keine Theorie, keine Operation. Nur Demut. Und daran mangelt es. Am 20. März 1849 läuft sein Vertrag am Allgemeinen Krankenhaus aus. Er wird nicht verlängert. Im Frühjahr 1850 verlässt ein enttäuschter, verletzter und wütender Semmelweis die Kaiserstadt und kehrt zurück in seine ungarische Heimat, nach Pest. Und mit ihm kommt sein Kampf um saubere Hände. Dort am St. Rochus-Spital übernimmt er die Leitung der geburtshilflichen Abteilung. Ein Schritt zurück, könnte man sagen, weg vom kaiserlichen Glanz, vom wissenschaftlichen Zentrum Mitteleuropas. Doch für Semmelweis ist es ein Schritt nach vorn. Denn hier hat er Freiheit. Hier kann er anordnen, was er für richtig hält. Keine Rücksprachen, keine Machtspiele, keine Obstruktion, nur Verantwortung. Er führt sofort seine Maßnahmen ein. Desinfektion mit Chlorkalk, tägliche Händewaschpflicht, klare Anweisungen für alle Mitarbeitenden. Und was in Wien verspottet wurde, zeigt hier Wirkung. Die Müttersterblichkeit sinkt. Erneut. Und diesmal dauerhaft. In Pest ist Semmelweis nicht mehr nur der unbequeme Mahner, sondern ein Arzt, der rettet. Sein Ruf wächst. Studierende strömen in seine Vorlesungen. Kolleginnen und Kollegen beginnen zuzuhören. Nicht alle, aber mehr als zuvor. Er schreibt, sammelt Daten, versucht, seine Beobachtungen wissenschaftlich zu untermauern. Doch die großen medizinischen Autoritäten Europas bleiben skeptisch. Paris, Berlin, London, sie hören ihn nicht. Oder wollen ihn nicht hören. Also schreibt er weiter und beginnt schließlich mit dem Buch, das sein Vermächtnis werden soll. Aber noch ist er ein praktischer Arzt, einer, der täglich durch die Geburtsstation geht, dessen Kittel am Abend nach Leben riecht und manchmal nach Tod. Einer, der nicht aufhört zu kämpfen. Aber sein Leben gehört nicht ausschließlich der Medizin. 1857 heiratet Ignaz Semmelweis die 19 Jahre jüngere Maria Weidenhofer, Tochter eines angesehenen Kaufmanns aus Pest. Sie ist erst 20, er fast 40. Eine Verbindung, die damals nicht ungewöhnlich ist. Und vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändert hat. Dass da nun mehr ist als Arbeit und Widerstand. Die Ehe gilt als harmonisch. Maria begleitet ihren Mann auf Empfänge, sie führt den Haushalt, wird später auch Mutter von 5 Kindern, von denen allerdings nur 2 das Erwachsenenalter erreichen. Über ihre Briefe ist wenig erhalten, doch aus dem Wenigen, das überliefert ist, spricht Zuneigung, Geduld und Stolz. Für Semmelweis bedeutet diese Heirat nicht nur familiäre Bindung. Es ist auch eine Rückkehr zu bürgerlicher Anerkennung. Er ist Chefarzt, Ehemann, bald auch Vater. Ein Mann, der sich eingerichtet hat. Und doch, der Kampf um seine Idee geht weiter. Denn die Zahl der toten Mütter sinkt stetig. Jahr für Jahr. Aber die wissenschaftliche Welt schweigt. Und Semmelweis beginnt zu schreiben. Er schreibt abends, nachts, oft zwischen zwei Diensten. Immer wieder unterbricht er sich, beginnt von vorn, ergänzt Tabellen, feilt an Formulierungen. Denn es ist nicht nur ein Buch. Es ist ein Aufschrei. 1861 erscheint es endlich, über 500 Seiten stark. Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Das bedeutet so viel wie die Ursache, der Begriff und die Vorbeugung des Kindbettfiebers. Ein sperriger Titel, doch der Inhalt ist brisant. Semmelweis schildert akribisch die Todeszahlen in den verschiedenen Stationen, zitiert Zahlen, Namen, Jahreszahlen. Er weist nach, wie sehr sich die Sterblichkeitsrate senkte, sobald die Hände in Chlorkalklösung gewaschen wurden und wie sie wieder stieg, als man es unterließ. Er geht systematisch vor und leidenschaftlich, denn er schreibt gegen Wände, gegen das Vergessen, gegen das Sterben. Manche Absätze klingen wie Anklagen. Ich zitiere: Wenn ich nun sage, Händewaschen rettet Leben, warum tun Sie es nicht? Zitat Ende. Er ruft Kollegen namentlich auf, er beschuldigt. Und man merkt, hier schreibt keiner mehr für den wissenschaftlichen Diskurs. Hier schreibt einer um sein Leben und das viele anderer. Die Fachwelt reagiert mit Schweigen oder mit Ablehnung. Der Ton des Buches ist vielen zu scharf, zu persönlich, zu fordernd und vor allem zu unbequem. Denn wer Semmelweis zustimmt, der muss sich fragen lassen, warum er nicht längst gehandelt hat, warum noch immer Frauen sterben, obwohl man es längst besser hätte wissen können. Die Jahre vergehen und nichts geschieht. Manche Kollegen wenden sich höflich ab, andere greifen ihn offen an. Es erscheinen kritische Rezensionen seines Buches, zögerlich, dann bissiger. Einer schreibt, Semmelweis habe in seinen übertriebenen Ausfällen gegen die medizinische Autorität jedes Maß verloren. Ein anderer nennt ihn einen fanatischen Reformer. Und viele sagen, nichts. Aber Semmelweis will nicht warten. Er hat zu viele Tote gesehen. Er beginnt offene Briefe zu schreiben, lange, leidenschaftliche, anklagende Briefe, in denen er Kollegen auffordert, ihre Hände in Chlorkalk zu tauchen, ihre Schuld einzugestehen, sich nicht länger schuldig zu machen am Kindbettmord. Er bezeichnet seine Kollegen öffentlich als Mörder, schickt die Briefe an die besten Adressen Europas und ruft damit genau das Gegenteil hervor. Weitere Ablehnung, weitere Distanz. Maria, seine Frau, wird zur Vermittlerin. Sie versucht zu beruhigen, zu übersetzen, zu erklären. Doch auch sie kann nicht verhindern, dass Ignaz sich zunehmend zurückzieht. Er wird gereizt, misstrauisch, verbittert. Und dann, 1865, verschwindet er aus der Öffentlichkeit. Kein Vortrag mehr, keine Briefe. Die letzten Aufzeichnungen stammen von Kollegen. Sie berichten von einem Mann, der müde wirkt und gebrochen. Im Sommer 1865 wird Ignaz Semmelweis in die staatliche Landesirrenanstalt Döbling bei Wien eingeliefert. Offiziell wegen geistiger Umnachtung. Er ist gerade 47 Jahre alt. Was genau geschieht, bleibt im Dunkeln. Manche Quellen sprechen von plötzlichen Wesensveränderungen, von Verwirrung, Gereiztheit, Aggression. Andere sehen eher die Folgen jahrelanger Kränkung, Isolation und Überarbeitung. Oder den Beginn einer organischen Erkrankung. Fakt ist, 2 Wochen nach seiner Einweisung stirbt Semmelweis. An einer Gehirnlähmung, wie die Klinik behauptet. Nicht an einer Krankheit, sondern an einer Verletzung so sagt der Obduktionsbericht. Ursache soll ein kleiner Schnitt sein, den er sich bei einer Sektion oder Operation zugezogen haben soll. Andere nehmen an, dass er sich die Wunde bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Anstalt zugezogen habe. Die Wunde habe sich infiziert. Er sei an einer Blutvergiftung gestorben. Ein ironischer, grausamer Tod. Im Grunde sei er genau an jener Infektion gestorben, gegen die er sein Leben lang kämpfte. Und das auch noch in der Stadt, in der er verspottet wurde. Der Ort seiner größten Entdeckung und Schmach zugleich. Semmelweis wird in einem Armengrab beigesetzt, ohne große Trauerfeier, ohne Ehrung, ohne Anerkennung. Erst 26 Jahre später wird Semmelweis Leichnam exhumiert und feierlich umgebettet. Heute liegt er im Innenhof des Semmelweis-Museums in Budapest, in einem Ehrengrab. Bei der Exhumierung wird festgestellt, dass er multiple Knochenbrüche an Händen, Armen und dem Brustkorb hatte. Manche Biografen nehmen daher an, er sei auf dem Anstaltshof von den Pflegern zusammengeschlagen und getreten worden. Sollte es so gewesen sein? Was für ein unwürdiger Tod für einen Mann, der sich für das Überleben von jungen Müttern und Säuglingen einsetzte. Jahrzehnte müssen vergehen, bis man seine Leistung würdigt und seine Erkenntnisse Einzug in die Geburtshilfe halten. Heute trägt ein Krankenhaus seinen Namen, eine Straße, sogar ein Mondkrater. Und der Begriff Semmelweis-Reflex erinnert an den Mechanismus, neue Erkenntnisse reflexhaft abzulehnen. Was bleibt? Wenn ihr jetzt denkt, na Gott sei Dank, besser spät als nie, dann ist ja alles gut. Nicht ganz. Oder überhaupt nicht. Wissen ist nicht Handeln. Zwar weiß inzwischen jede Medizinstudentin und jeder Medizinstudent im ersten Semester um die Bedeutung der Händehygiene. Und doch sterben jedes Jahr zehntausende Menschen an Infektionen, die sie sich nicht auf der Straße, sondern im Krankenhaus zugezogen haben. Man spricht von nosokomialen Infektionen, also Infektionen, die in Zusammenhang mit einer medizinischen Behandlung entstehen. Sie sind nicht selten. In Deutschland erkranken Schätzungen zufolge jährlich bis zu 600.000 Menschen daran. Etwa 10.000 bis 20.000 von ihnen sterben an den Folgen. Besonders betroffen sind Patienten auf Intensivstationen, nach Operationen oder mit geschwächtem Immunsystem. Die Erreger sind oft resistent gegen viele Antibiotika, sogenannte multiresistente Keime. Vielleicht erinnert ihr euch an Folge 5, den Fall des Alex Lewis, der durch multiresistente Keime beide Beine und einen Arm verlor. Die wichtigste Maßnahme gegen Krankenhausinfektionen bleibt dabei dieselbe wie zu Semmelweis-Zeiten. Hände waschen oder präziser, konsequent durchgeführte Händedesinfektion. Denn noch immer wird sie, trotz aller Vorschriften, zu selten oder zu flüchtig durchgeführt. Studien zeigen, über 50% des Klinikpersonals nimmt es nicht so genau mit der Händedesinfektion. Und die Hände von Ärztinnen und Ärzten sind keimbelasteter als die des Pflegepersonals. Es wäre so einfach. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken. abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.